Soll ich mal einen trockenen Anfang machen, dass wir beide Varianten haben? Oder sollen wir gleich einen versuchen?
Ich fand es wirklich gut, uns beide zu etablieren, weil sonst kommt man so wie Kai aus der Kiste. Das hat mich letztes Mal auch gestört.
Merkst du, wie der Klaus immer mehr on air möchte?
Ja, das ist, krass, das ist, ne? Der einzige Grund.
Das ist krass. Das sind immer die gleichen. Weißt du, werden Redakteure, weil sie nicht genug Talent für Moderation haben und dann besetzen sie sich nämlich. So ist es, wie es hier läuft. Hallo und herzlich willkommen zu Nie im Kino mit Klaus Uhrig. Natürlich ist er hier. Ich habe die ganze Arbeit gemacht, setzt sich rein und erntet die Lorbeeren.
Genau,
so ist
tut
es.
Er noch so, als würde er irgendwas wissen, dabei weiß er ja auch überhaupt
Sag
nichts.
Sag mir nochmal 12 Filme von Steven Soderbergh. Was ist denn der beste Song von The Who?
Der beste Song von The Who ist Ocean's 12.
Oh, gib mir Kraft. Und in Cats bist du auch nicht mitgekommen. Da wollte ich dich dabei haben im Kino.
Ich wäre auch gern mitgekommen, aber ich war erkältet. Das tut mir sehr leid.
Ich hoffe, dass ihr, die ihr uns zuhört und offensichtlich ja ein Herz für schlechte Filme habt oder für Filme, die überhaupt nie entstanden sind, weil sie so beknackt waren, dass ihr in Cats wart. Ich werde diesen Film nie vergessen. Das ist das Bescheuertste, was ich je gesehen habe. Hat 100 Millionen Dollar gekostet und es hat uns von Nie im Kino natürlich sehr inspiriert. Wir gucken doch einfach mal nach, was gibt es eigentlich sonst noch für komplett gaga Musical-Projekte, die vielleicht nie entstanden sind. Und wir haben natürlich was Großartiges gefunden. Ja, ihr habt völlig richtig gehört, ein Musical über tatsächlich Kleopatra, die letzte Pharaonin Ägyptens. Wäre das geworden? Warum wir es trotzdem hören können? Ja, die Antworten gibt es natürlich nur bei uns und zwar hier. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Nie im Kino, einem Podcast über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Heute Steven Soderberghs Kleopatra in 3D. Bei mir im Studio ist natürlich mal wieder Klaus Uhrig, unser, wie ich finde, frisch gekürter, aber völlig zu Recht Musical-Experte von Nie im Kino. Letzte Staffel hast du Herr der Ringe besprochen. Und dieses Mal geht es natürlich um was ganz anderes, nämlich Kleopatra. Ich habe ganz am Anfang, möchte ich das kurz nochmal klären, ich habe nämlich in meinem Freundeskreis rumgefragt, fast alle hassen Musical-Filme.
Ja.
Wie stehst du dazu?
Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte jetzt vor einiger Zeit noch gesagt, ich auch, weil da gab es halt dann so Grease oder sowas oder was weiß ich, ist Dirty Dancing ein Musical-Film?
Nee, nein, nee, keine Ahnung. Tanzen, die singen nicht.
Die singen, okay, ist ja fast dasselbe. Also auf jeden Fall so Dinge, wo mit Musik dachte ich eher so, naja. Andererseits habe ich dann diesen Les Miserables-Film gesehen, der dann völlig überraschenderweise mir total gut gefallen hat. Also der war richtig toll und kann mir bis heute nicht wirklich sagen, warum. Und ansonsten mag ich halt solche Sachen, wo es ein bisschen so zur Parodie wird. Also wenn dann zum Beispiel es bei, was weiß ich, Buffy die Musical-Folge gibt, das finde ich dann natürlich fantastisch. Oder gibt's so Dr. Horrible's Sing-Along-Blogs.
Auch Joss Whedon, ne?
Genau. Da hat er sich halt so seine Lieblingsleute zusammengecastet und mit denen zusammen so ein halbstündiges Superschurken-Musical über den erfolglosesten Superschurken der Welt gemacht. Also mit sowas kann ich dann wieder was anfangen.
Aber kennst du die Hip-Hopera von R. Kelly? Oh, R. Kelly darf man ja leider nicht mehr zitieren, aber da muss ich auch wahnsinnig drüber lachen.
Was ist da los? Me Too? Nee.
Me Too? Ich weiß nicht, wovon du redest. Da hat R. Kelly, glaube ich, so ein 36-Stunden-Hip-Hopera gemacht und er singt alle Rollen und er singt alles, was man sieht.
Also so wie so ein literal Video.
Genau. And there's a midget in the closet. Und dann ist da halt ein kleiner Mensch. Und also es ist wirklich unmöglich.
Geil, das muss ich mir anschauen.
Darum soll es heute nicht gehen, aber wir können auf jeden Fall versprechen, dass es allzu ernst heute auch nicht wird. Denn dieser Kleopatra-Film klingt nach einem ganz großen Quatsch. Streng genommen wäre er wohl auch kein Musical geworden, sondern eine Rockoper. Was da genau der Unterschied ist, ich habe ein bisschen nachgedacht und ein bisschen gegoogelt. Im strengen Sinn könnte das bedeuten, dass es vielleicht gar kein gesprochenes Wort gegeben hätte. Das ist ja typisch für eine Oper, dass es eigentlich alles gesungen wird. Vielleicht auch nur, dass es mehr elektrische Gitarren gegeben hätte. Ich tippe tatsächlich mal auf Letzteres.
Ja, vor allem Rockoper. Also ich habe euch auch ein bisschen überlegt jetzt, bevor ich hier ins Studio gekommen bin. Rockoper, was kennt man? Ist es so ein Genre, wo es nur einen Eintrag gibt, oder?
Stimmt also, nicht.
Also es gibt dieses Ding von The Who, Tommy, ja? mit diesem taubstummen, blinden Typen, der so gut flippern kann.
Richtig.
Geile Handlung.
Super Handlung.
Aber also das gibt es, das ist aber das Einzige, was ich kenne.
The Who haben noch eine Rockoper gemacht, Quadrophenia, ein paar Jahre später. Manche sagen, es ist die bessere, aber Tommy ist für uns heute auf jeden Fall wichtiger. Und wir hören mal den größten Hit davon, ganz kurz, damit wir uns alle nochmal in die 60er Jahre versetzt fühlen, Pinball Wizard. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. 1969 war das ja ein Doppelalbum und auch schon komplex aufgebaut, also 24 Tracks. Da gibt es eine Ouvertüre und eine Andertüre.
Andertüre, okay. Yes. Aber was ist mit der, aber das war schon so vorgesehen, dass das dann auch aufgeführt wird oder dass es einen Film gibt? Weil ich meine, es gab ja dann den Film.
Es gab dann 75 den Film von Ken Russell, da spielt dann Roger Daltrey, der Sänger von The Who, tatsächlich Tommy, als er dann größer ist. Elton John singt Pinball Wizard übrigens. Fantastische Performance. Tina Turner ist die Acid Queen, liebe ich. Also guckt euch den Film an und am besten auch mit irgendwas in der Blutbahn, dann funktioniert der sehr gut.
Was ich ja geil finde, was ich gelesen habe, ist ja, dass die damals dann auch, weil es ja eine Rockoper war, dass es dann tatsächlich von Opernkritikern quasi rezensiert wurde, wie so eine Oper. Da gibt es auch so einen Interview-Ausschnitt von Pete Townsend dazu.
When Tommy came out, it did so well. I had serious music critics. This is a really imaginative and successful piece of composing. On the other hand, it's a stupid story.
Das ist ja auch so eine geile Stupid Story. Ich meine, als ob sonst Opern so eine geile Story hätten.
Kann man tatsächlich nicht sagen, oder? Die meisten sind in einem Satz zusammengefasst irgendwie.
Ja, und dann sterben die Leute 1,5 Stunden lang so.
Oder die Frau wird verrückt.
Man hat mich getötet.
Ja, wir sind also absolute Opernbanausen, das hört man eigentlich schon. Aber das machen wir, ich habe mir vorgenommen, ab 40 höre ich Opern. Weil du das noch gerade gefragt
Jahr?
Hast. Nein, ich muss dich doch sehr bitten. 100 Jahre ist es noch hin. Natürlich wollten The Who auch Tommy schon früh auf die Bühne bringen. Haben sie die ganzen 70er schon versucht. Ist erst in den 90ern, dann tatsächlich hat es geklappt, dass es ein Musical wurde am Broadway. Das noch kurz um hier die Vollständigkeit hier bei Neben Kino.
Genau, ne? Aber es geht ja jetzt heute nicht um Tommy, sondern es geht ja tatsächlich um diese Rockoper Cleopatra, die nie fertig geworden ist und die ist ja nicht von The Who.
Die ist nicht von The Who, aber wir erwähnen Tommy immer nur ganz kurz, dass wir nicht verrückt sind, weil Steven Soderbergh das als absolute Inspiration genannt hat für sein Cleopatra-Projekt. Und völlig richtig, The Who haben nicht die Musik für diesen Film gemacht oder hätten nicht die Musik für diesen Film gemacht, sondern eine andere Band, nämlich die.
Hey, glad girls, I only wanna get you high. Hey, glad girls, I only wanna get you high.
Okay, das ist natürlich so Best-of-schrammeliger 90s-Pop-Indie. Das könnte jetzt von Ash sein, aber wir wissen natürlich, es ist Guided by Voices.
Die Lo-Fi-Ikonen aus Ohio sind sie, glaube ich, aus Dayton, Ohio.
Genau.
Und angeblich auch eine von Soderberghs Lieblingsbands. Und der Kopf der Band, das ist Bob Pollard, der Antityp zum Rock-Helden eigentlich. Ein Lehrer im mittleren Alter, ein bisschen pummelig. Also so stellt man sich nicht wirklich einen Rock-Superstar vor. Der hat aber schon mal Filmmusik für Soderbergh gemacht davor. Für so einen sehr, sehr ganz kleinen Film von Soderbergh, Bubble heißt der. Soderbergh wiederum hat das Vorwort für eine Biografie der Band geschrieben, habe ich gesehen. Also da kennt man sich und okay. Man schätzt sich offenbar sehr. Und jetzt wird es noch ein bisschen verrückter. Der ehemalige Bassist der Band von Guided by Voices, der wiederum wurde von Soderbergh beauftragt, das Drehbuch für Cleopatra zu schreiben. Also alles in
und dessen Qualifikation dafür ist, dass er Bassist ist, oder?
Nee, der ist tatsächlich auch ein Autor gewesen und Musikkritiker und so. Also der kann schreiben. Er schreibt auch nach wie vor weiterhin auch Romane. Jim Greer heißt dieser Mann oder James Greer. Und diese schrammelige Rockband, das soll man sich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und im Ohr aufgehen. Die hätten also die Geschichte von Cleopatra erzählen sollen. Also der mächtigsten Frau, die es je gegeben hat, bis Angela Merkel.
Ja, es ist auch so ein bisschen so, also ganz ehrlich, wenn ich das gerade so höre, so yeah, yeah, yeah und so. Also wie hätte man sich das vorstellen können? Also ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie die wirklich eine Rockoper über auch so einen großen Stoff machen. Ich meine, das ist ja ein Shakespeare-Stoff. Das ist ja also große Gefühle, Weltpolitik, Pyramiden, also.
Und nicht jemand, der zu Hause in seinem Schlafzimmer auf dem Kassettenrekorder so ein bisschen vor sich hin Sachen aufnimmt. Ja, aber bei Steven Soderbergh, das ist ja ein ganz interessantes, wie soll man sagen, ist ja so ein Spannungsfeld bei dem, ne? Weil der ist 2008 natürlich ein großer, bekannter Name. Der hat einen Oscar schon als Regisseur gewonnen für Traffic, hat diverse Nominierungen schon gehabt für seine Filme, also Oscar-Nominierungen. Der hat die Oceans-Filme gemacht, also Oceans 11, 11 bis 13, 13.
Schon,
ja,
schon
ich
auch
bin
ein bisschen
faul.
Geil, also muss ich ja sagen, ich mache ja so Action.
Heist-Movies.
Ich liebe Heist-Movies.
Ich mag Heist-Movies auch total gern. Das mögen viele Menschen gern, weil diese Oceans-Trilogie hat über 1 Milliarde eingespielt. Also extrem erfolgreich. Aber Soderbergh ist halt auch immer noch so ein ja, so ein Indie-Kid, oder? Also der gilt so als der Posterboy dieser Sundance-Generation. 1989 hat er Sex, Lies & Videotape gemacht, ne? Also was sehr super, Schrulliges, super ein wunderschöner Film. Ich behaupte, in Soderberghs Brust schlagen zwei Herzen. Der will erfolgreich sein und viele Menschen erreichen und gleichzeitig will er aber unabhängig bleiben und independent Kino machen.
Ja, es ist auch so geil, weil er ja irgendwie sich auch immer so ein bisschen darstellt als jemand, der immer so am Hadern ist und das immer so, alle paar Jahre geht er mal in Rente, sagt dann so, ja, nee, jetzt höre ich aber wirklich auf, jetzt höre ich aber auch echt auf
jetzt
und so
aber
weiter.
Voll, ja.
Und dann so immer so diese Begründung so, als Regisseur wäre man ja quasi nur der Depp für alle in Hollywood. Also in Hollywood geht es ums Geld, da geht es um die Produzenten, die machen das, die machen das mit dem Geld, dann die Schauspieler, die kriegen das ganze Geld und der arme Regisseur ist ja nur ein Idiot. Also ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass er mit der Kohle von den Oceans-Filmen tatsächlich jetzt es so schlecht hat im Vergleich zu den Leuten, aber ich verstehe auch, dass er sich natürlich immer wieder freischwimmen will für ein bisschen künstlerische Freiheit und dass er auch eine Bedeutung reinlegt, die halt so über normales Action-Kino hinausgeht. Also dass er wirklich Kino als Kunst auch begreift und auch um Sachen auszuprobieren, auszudrücken und das halt für ganz wichtig hält, auch mit Kunst was zu erreichen sozusagen. Also ich hab so eine Rede gefunden von ihm, die er in San Francisco gehalten hat. Wir können mal reinhören, da macht er das sehr...
Seine Zerrissenheit hörbar.
Seine Zerrissenheit hörbar, ganz genau.
What is art for? I mean, if the collected works of Shakespeare can't prevent genocide, then really, what is it for? Shouldn't we be spending the time and resources sort of alleviating the suffering and helping other people instead of going to the movies and plays and art installations? I mean, I think about when we did Ocean's 13, the casino set used $60,000 of electricity every week. Now, how do you justify that?
Okay, wir haben heute Flugscham wegen der CO2-Bilanz. Er hatte Casino-Scham.
Casino-Beleuchtungsscham.
Casino-Beleuchtungsscham.
Er hatte aber auch Flugscham noch in demselben, in der Rede. Das kommt dann auch noch.
Also, rich people's problems. Also es tut mir wirklich leid. Also,
aber ich meine, du musst dir jetzt auch diese, wie man so schön sagt, Fallhöhe vorstellen. Also genau dieser Typ, der hier mit so gebrochener Stimme das vorträgt, der immer wieder innehält und sich fragt, darf man angesichts des Welthungers überhaupt Filme machen? Dem kommt also 2008 die Idee, ja, wie wäre es denn eigentlich, wenn mit einem Musicalfilm für 30 Millionen Dollar. Also, man könnte jetzt sagen, ein eher banales Filmgenre, oder? Das Filmmusical.
Die 3D-Rockoper, ein eben so banales wie auch komplett neues Genre, oder?
Also, und ein aufwendiges und ein teures, kann man auf jeden Fall auch sagen. Wir haben ein Interview gefunden, wo er über Cleopatra spricht, über dieses Projekt. Das ist leider alles nur Print.
Genau, deswegen lese ich das jetzt mal vor.
Mit dem amerikanischen Esquire-Magazin.
Genau, also er hat gesagt, in diesem Interview hat er gesagt, kommen Sie, wollen Sie das etwa nicht sehen? Es klingt doch so verrückt. Genau darum geht es mir. Ich will, dass es wie ein Elvis-Musikfilm. Das sagt der Schreiber, der echt Elvis-Musikfilm. Diese Elvis-Musikfilme sind furchtbar.
Also, jetzt bleib mal weiter im Zitat, bitte.
Ja, ein Riesenspaß, nichts Ernsthaftes. Ich wollte schon immer mal einen Musikfilm machen. Wie mich die aktuellen Filmmusicals langweilen. Ich vermisse die technisch richtig gut gemachten langen Kamerafahrten, bei denen man eben nicht kaschieren kann, wenn die Darsteller eigentlich gar nicht singen und tanzen können. Das fehlt mir. Und wenn es irgendein Filmgenre gibt, das wie gemacht ist für 3D, dann doch wohl der Musikfilm.
Hat er völlig recht. Ich gebe ihm in allem recht, was er da sagt.
Was meint ihr denn überhaupt für andere Musicalfilme?
Zu der Zeit, ich habe nochmal nachgeguckt, 2008 zum Beispiel war Mamma Mia.
Okay.
Ein Film natürlich mit sehr, sehr großen bekannten Namen, aber so richtig gut singen können eigentlich, glaube ich, nur die Frauen, wenn ich mich richtig erinnere, also Meryl Streep und Amanda Seyfried und so. Wie auch immer, es klingt vieles in diesem Zitat auch sehr typisch Soderbergh, also diese langen Kamerafahrten, dafür ist er ja sehr bekannt. Auch typisch dieses Motiv des Recyclens. Also weißt du, dass er eigentlich so sagt, was Altes wie ein Elvis-Musikfilm, sowas wieder imitieren. Zum Beispiel die Oceans-Filme sind ja auch Remakes. Das sind eigentlich Frank Sinatra-Red Pack-Filme mal gewesen. Die hat er wieder aufleben lassen. Solaris, ein Tarkovsky-Remake hat er gemacht. Also das mag der. Der mag alte Sachen nehmen und die irgendwie neu interpretieren.
Weil ich ja kein Fan war von dem Solaris-Remake.
Niemand. Ich glaube, ich fand das Solaris so wahnsinnig gut. Aber trotzdem, ich finde, ich ziehe meinen Hut davor, dass er sich überhaupt getraut hat, Tarkovsky zu covern, wollte ich gerade sagen.
Was ich wirklich nicht verstehe, ist dieses 3D-Ding. Warum soll denn ausgerechnet der Musical-Film oder der Musikfilm für 3D geeignet sein?
Na, also, weil du bei Tanz ganz oft, finde ich, das Problem hast, dass du nicht alles mitkriegst, dass du nur das Vorderste so spürst und so. Ich finde, das macht schon Sinn tatsächlich, dass du dann mittendrin im Geschehen bist von wilden Tanzperformances und so. Ich finde, das macht schon, und du willst ja auch alles richtig sehen und spüren.
Stimmt, so wie dieser Pina Bausch Film, ja?
Vielleicht.
Okay, ja.
Ich habe da auch ein bisschen überlegt, ob das ein Witz von ihm ist. Er hat ja sonst bisher keinen 3D gemacht, aber der mag so technischen Schnickschnack mag er ja. Also der experimentiert ja immer mit Kameras und so weiter rum. Es könnte ernst gewesen sein. In einem anderen Interview, da wird er noch ein bisschen konkreter. Da wiederholt er nochmal eben diese seichten Elvis-Musikkomödien. Die findet er super. Er nennt auch ganz genau Viva Las Vegas. Also diesen Film, wo Anne Margaret mitspielt, die in Tommy im Film die Mutter spielt. Verrückt. Naja, und The Who's Tommy. Das sind die beiden Dinge, die er so geil findet, die will er zitieren. Und er sagt eben noch, das ist für uns noch wichtig heute, historisch korrekt und akkurat möchte er vorgehen. Also die echte Geschichte von Kleopatra erzählen.
Also nicht so wie Shakespeare, sondern so richtig so wie die historische Kleopatra.
Exakt, oder? Exakt. Und wenn ihr euch jetzt gerade am Kopf kratzt, ob all diese Informationen, wie soll das eigentlich klingen, dann haben wir Trost für euch. In einem kurzen Interview wiederum mit dem Drehbuchautor, das ich gefunden habe, sagt der selber, dass er es bis heute auch nicht versteht.
Ja, also langsam beginne ich ein bisschen traurig zu sein, dass dieser Film nicht fertig geworden ist, weil ich glaube, das wäre, also wenn der furchtbar geworden wäre, wäre das trotzdem sehr lustig gewesen.
Ich glaube, langweilig wäre auf keinen Fall geworden. Und wir von Nie im Kino sind ja vor allem eines nicht, nämlich langweilig. Guter Übergang.
Sehr gut,
und wir haben uns natürlich ein kleines bisschen inspirieren lassen von diesen Geschichten. Denn obwohl es kein Drehbuch aufzufinden gibt im ganzen Internet und der Drehbuchautor auch keine unserer immer verzweifelter wirkenden E-Mails beantwortet hat, haben wir uns ja gedacht, also Guided by Voices als Band kennen wir. Es geht um Kleopatra.
Kennen wir.
Haben wir doch eigentlich alle Infos beisammen, so schwer kann es nicht sein.
Kleopatra. Weißt du, das wir haben uns hier zwei Freunde von uns, die im Gegensatz zu uns richtig gut Musik machen können, eingeladen.
Und schnell und billig.
Schnell und billig und so eine Indie-Schrammel gehen haben, genauso wie ein Theatralik gehen.
Kleopatra, Kleopatra.
Till Krause und Ron Schickler.
Kleopatra, ich
Till an der Gitarre und Ron am Flügel.
Und am Drumcomputer.
Und am Drumcomputer.
Wir wechseln und du bleibst immer auf dem, wir bleiben immer auf dem A.
Ah, okay. Oh.
Hey. Eins, zwei, drei, Kleopatra.
Und die beiden haben mal so ein bisschen darüber nachgedacht, wie so eine Kleopatra-Rock-Oper von Guided by Voices hätte klingen können.
Wollen wir nicht für die Dramaturgie den Refrain und nicht gleich am Anfang rausballern, weil der ist natürlich lustig, wenn man so mit so einer kleinen Strophe anfängt.
Das stimmt. Oder was man,
Once
ja.
Once a time in Egypt. There was a lovely queen. She wasn't queen.
Welches,
queen
also was macht ihr eigentlich gerade?
Stimmt, bei welchem also Song sind wir eigentlich gerade?
Wir machen den Titelsong. Es ist immer sehr wichtig bei so einem Musical, dass man also wirklich einen eingängigen Titelsong hat. So.
Okay.
Und das ist es einfach, Cleopatra. Das ist auch die Message. Mehr Message braucht man für den Refrain eigentlich nicht.
Nee.
Finde ich.
Aber der Vers soll es halt irgendwie so ein bisschen verorten, dass man sozusagen die Geschichte erzählt.
Ihr macht jetzt gerade quasi den also Jesus Christ Superstar. Den macht ihr gerade.
Genau.
Sound is good. Once a time.
Warte mal, mich ruft gerade ein Elektriker an, da muss ich mal kurz hingehen. Hallo, ich grüße Sie. Grüß Gott.
Einmal mit Profis arbeiten.
Ja. Super, alles klar, dank Ihnen. Jo.
Servus.
Bis dann, ciao.
Viert dir, ne?
So.
Top. Wo waren wir?
Ja, ich habe während der Till telefoniert dann noch ein bisschen die Silben gerade geschoben.
Okay.
Ja.
Sehr gut. Ich biete euch noch an, ihr könnt auch noch das Wort Pharao reinbringen, weil sie ist ja die letzte Pharaone.
Oh ja, Pharao ist super, das ist ein super Wort. Genau,
das
hast du recht.
Macht
ja,
Spaß. Das ist gut.
Ja, wunderbar, wunderbar.
Ja.
Gekauft.
Ja, okay.
Ist fast schon zu gut. Das ist absolut das Bild von Guided by Voices, glaube ich auch. Da ist auch mal der Elektriker zwischendurch reingekommen bei den Aufnahmen. Die haben über 2000 Songs übrigens. Da wird nicht lang rumgefackelt. Also da entsteht ein Song wahrscheinlich wirklich genauso wie bei uns in einer Dreiviertelstunde ungefähr. Und jetzt bitte hier die Weltpremiere. Der Titelsong, wie Soderberghs Rockoper Kleopatra vielleicht geklungen hätte.
Okay.
Gut. Eins, zwei. Long time ago in Egypt, there was a lovely queen. No one could resist her, you know what I mean. Wrapped up in a carpet, Caesar and Mark Antone. For 20 years, she won the game of Rome. Cleopatra, Cleopatra. Cleopatra, Cleopatra, Cleopatra.
ein Geniestreich.
Es ist wirklich absolut super. Pharaoh, und ich muss sagen, also wenn sich jetzt jemand gewundert hat, war über die Textzeilen, da kommen wir natürlich noch dazu, warum sie in einen Teppich eingewickelt ist beispielsweise.
Natürlich, also, wir haben absolut recherchiert. Das klingt vielleicht das manchmal hier so ein bisschen aus dem, als wäre das alles so aus dem Handgelenk geschüttelt, aber das ist hier alles harte Arbeit. Ja. Ich möchte übrigens an dieser Stelle auch noch was betonen, nämlich, dass wir es uns nicht leicht gemacht haben. Denn Guided by Voices haben wohl gar keine neuen Songs geschrieben für Cleopatra. Tatsächlich. Also Soderbergh hat sich mit seinem Drehbuchautor, der eben mal bei Guided by Voices gespielt hat und die Songs dementsprechend gut kennt, die haben sich hingesetzt, haben sich durch diese tausenden Songs gehört und haben einfach die Songtexte verändert.
Ja gut, ich meine, das konnten wir auch aus dem Grund nicht machen, weil wir schlicht und einfach nicht von Guided by Voices verklagt werden wollten oder von der GEMA oder wer auch immer immer so verklagt, wenn man Musik verhunzt.
Das ist auch ein Grund.
Ja, und die beiden Kollegen machen das ja wirklich auch sehr schön.
Absolut. Ich habe übrigens auch ein Interview mit Bob Pollard gefunden, dem Chef von Guided by Voices, und der sagt da, also ein paar Jahre später, dass er ganz gerne der Andrew Lloyd Webber des Rumpel-Indie-Rocks geworden wäre. Also er hätte es ganz schön gefunden. Okay. Und ist ja auch super für den, oder? Nichts machen müssen, man nimmt seine alten Songs und er wird Andrew Lloyd Webber, spitzenmäßig. Und von ihm aus auch gerne nicht nur als Film, sondern er hätte es auch schick gefunden, wenn es gleich noch an Broadway gegangen wäre, als Musical.
Ja, so wie bei Tommy dann 25 Jahre später.
Manches dauert eben.
Also bei vielen von den Sachen, die wir hier bei Nie im Kino haben, haben wir ja alte Drehbücher, wo wir dann uns super beömmeln können über bescheuerte Szenen aus Superman oder aus dem nie gemachten Roger Rabbit 2 oder sonst irgendwas. Aber hier haben wir das Drehbuch ja einfach nicht bekommen. Und Nein. Also ich weiß gar nicht, warum hat es keiner geleakt, oder ist es vielleicht, weil Soderbergh da richtig noch so die Finger drin hat, weil er es doch irgendwie eigentlich noch machen will?
Also in diesem Interview von Jim Greer, das ich dazu gefunden habe, vom Drehbuchautor, da sagt er eben genau das. Also die hatten eigentlich alle einen Maulkorb jahrelang, weil Soderbergh echt gehofft hat, dass er daraus irgendwas noch machen kann. Und deswegen natürlich gibt es das Drehbuch auch nicht.
Okay.
Aber wir können ihm ja mal unsere Songs schicken, Steven Soderbergh.
Ja, wohlgemerkt Songs, weil das wollte ich auch noch sagen. Wir haben natürlich unsere beiden Gäste hier, den Till und den Ron, nicht nur diesen Titelsong schreiben lassen, sondern tatsächlich mehrere Songs, die kommen noch.
Ja. Und wir haben ja von Soderbergh selbst die Information, dass dieser Film historisch akkurat gewesen wäre. Das heißt, Klaus und ich haben uns nochmal durch die komplette Kleopatra-Forschung letztlich gelesen.
Um uns einfach vorstellen zu können, wie hätte man diese Geschichte erzählen müssen. Ganz in einer genau. Rockoper. Was sind die Rockoper-kompatiblen Momente in Kleopatras Leben?
So war's. Klaus hat Dante nochmal, die göttliche Komödie, sich ein bisschen angeguckt. Da kommt Kleopatra kurz vor. Exakt. Ich habe alle Shakespeare-Sachen, wo Kleopatra vorkommt, nochmal, habe ich wirklich gemacht. Dann habe ich natürlich noch ein bisschen Händel gehört. Ja. Giulio Cesare in Egitto oder so. Habe ich mir auch angehört. Den Monumentalschinken mit Elizabeth Taylor von 63 habe ich versucht. Also ein bisschen länglich, muss ich sagen, 4 Stunden lang. Und was wir gefunden haben, was wir euch nicht vorenthalten wollen, wenn es um Musik und Kleopatra geht, ist ein tschechisch-koreanisches Musical auf YouTube.
Okay. Ist das jetzt tschechisch oder koreanisch?
Warte.
Zu viele Vokale für tschechisch.
Bei Shinichi war ich glaube, es ist koreanisch.
Okay.
Wer uns jetzt gerade zuhört und sagt, diese zwei Vollidioten schämen sich nicht mal.
Bitte alle Tschechen oder Koreaner jetzt entweder weghören oder uns E-Mails schreiben an nieimkino@br.de, nieimkino@br.de und uns beschimpfen. Wir warten drauf.
Ich sage, es ist koreanisch. Ich lege mich fest. Okay. Aber ihr merkt schon, also wir haben halt einfach geguckt, was gibt der Markt her? Wir bereiten uns sauber vor.
Ja. Und eines fehlt noch, mein persönlicher Favorit, eine große Kindheitserinnerung von mir. Meine Kindheit, 80er Jahre, VHS-Videorekorder. Wir hatten genau 2 Videos. Eines davon war Asterix und Kleopatra. Das ist die Badeszene, die berühmte.
Das Bad für Kleopatra ist fertig. Das Bad für Kleopatra ist fertig.
Stimmt, da rufen sie so durch die ganzen Gänge, ne?
Ja. Und gleich wird gesungen. Und es kommt auch so ein Tiger, der aussieht wie dieser Löwe. Stimmt, die badet irgendwie in Pferde oder Esel. Stutenmilch?
Eselstutenmilch.
Bringt die Seife für Kleopatra!
Bringt die Seife für Kleopatra! Bringt die Seife für Kleopatra!
Und besser kann man diese Szene natürlich nie machen als Asterix und Kleopatra. Deswegen ist diese Badeszene, wofür Kleopatra ja sehr bekannt war, für ihre Schönheit, ne, und ihre Körperpflege und so, haben wir natürlich gesagt, da lassen wir die Finger von. Ne? Aber eine andere Szene aus Kleopatras Leben hat uns wiederum sehr inspiriert.
Wir haben es vorhin schon ganz kurz angekündigt. Da geht es ja um die Sache mit dem Teppich. Mhm. Historische Wahrheit verbrieft. Und zwar ist die Story so, dass Kleopatra sich das erste Mal mit Julius Caesar trifft. Also es gibt so eine Art Machtkampf in Ägypten und Kleopatra will sich eben den Thron sichern gegen ihre Rivalen und will Caesar.
Gegen ihren Bruder und will
Caesar als Verbündeten. Und Caesar ist da gerade quasi zu Besuch, aber sie kann da nicht offiziell hingehen. Sie kann jetzt nicht aus ihren Gemächern hinausschreiten und in die Privatgemächer dieses römischen Feldherrs rübergehen. Und deswegen ersinnt sie eine List und lässt sich dafür in einen Teppich wickeln. Und quasi der Teppich wird dann zu Caesar gebracht und vor Caesar ausgerollt.
Und er erliegt natürlich prompt ihrem Charme, findet wohl auch das sehr beeindruckend, also wie smart und auch wie gefährlich das ja auch ist, ne? Also wie mutig sie ist. Und unsere, ich möchte sie jetzt schon nie im Kino-Studio-Band, Ron Schickler und Till Krause, ja. Die wussten in ungefähr, ich würde sagen, 8 Minuten, keine Sekunde länger hat es gedauert, wie diese Szene im Soderbergh-Kleopatra-Rock-Musical sicher geklungen hätte. Und gesungen hab's leider ich, weil keine andere Frau da war.
Ach, das ist doch ganz gut gemacht.
Es ist wahr.
Okay, okay. 1, 2, 3, 4.
Ich will es nicht hören, die Kopfhörer runter.
This is not a carpet, this is my surprise. A kiss from my lips will open your eyes. Forget all your troubles, forget your old life. Move to the city, forget your old wife. And live the Egyptian way.
Was ist damit eigentlich gemeint? Ist das so, die Egyptian Way ist so ein bisschen nicht so moralisch?
Klar, die Egyptian Way, damals Alexandria, die Hauptstadt der Welt, das schillernde New York, also so Big City Lives würde ich es nennen heute. Genau.
And live.
Nicht so spröde Römer.
The Egyptian Way.
I want.
The Egyptian Way.
I need.
The Egyptian Way.
Fantastisch. Also ich find's ganz, ganz großartig und ich muss sagen, also nur damit man sich das hier ein richtiges Bild davon macht, was für einen Einsatz Christina da gebracht hat, das war vor 3 Tagen und so lange haben wir jetzt warten müssen, bis Christina wieder sprechen konnte, weil sie es einfach nicht gewohnt ist mit so einer, wen hast du da imitiert?
Liza Minnelli, glaube ich, oder so. Mir wurde nur gesagt, ich soll laut singen und belting oder so heißt es.
Ja, ja, aber es muss doch irgendwie eine Art Vorbild gegeben haben, weil ich meine, wer hätte das denn bei Soderbergh eigentlich gemacht? Also wer hätte denn Kleopatra gesungen?
Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Wer es auf jeden Fall gerne gemacht hätte, behaupte ich mal, ist Angelina Jolie, wenn ich den kleinen Schlenker noch machen darf. Weil Angelina Jolie hat jahrelang versucht, ihren eigenen großen Kleopatra-Film zu machen. Mit sich in der Hauptrolle, ist klar. Und dann auch Kleopatra nicht als so nur so sexy Verführerin, sondern weißt du, also sie als UN-Botschafterin, natürlich eine ernsthafte Politstrategin, eine richtig, richtig tolle, taffe Frau, hätte auch ihre ganzen Kinder mit reinbesetzt und Brad Pitt. Wahrscheinlich als Marc Anton.
Und kann sie singen?
Das weiß ich wiederum nicht. Ich weiß
genau,
nicht,
also es ist aber auch jetzt auch nur Vermutung von dir, oder? Dass Angelina Jolie da perfekt gewesen wäre. Es ist nicht so, dass Soderbergh die schon im Blick hatte.
Nee, Soderbergh hatte eine andere, aber ähnlich schöne Frau im Blick, nämlich die.
Die kann singen.
Das ist Catherine Zeta-Jones. Klaus hat es gerade schon gesagt, die kann singen. Hat 2002 auch einen Oscar für diese Rolle bekommen übrigens. Das ist in Chicago, also der Filmversion des Musicals Chicago. Die hat auch schon öfter bei Soderbergh gespielt, also die mögen sich. Die war bei Traffic dabei und im leider ja sehr schlechten Ocean's 12. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich finde ihn fürchterlich, aber okay. Bei Chicago, hast du es noch vor Augen, wie sie da ausguckt? Da hat sie ja so einen schwarzen 20er-Jahre-Bob. Also sieht auch schon perfekt aus für Kleopatra. Nur noch ein bisschen wachsen lassen, dann hat sie die richtige Kleopatra-Frisur.
Ist gut vorzustellen. Es ist ja auch nicht die einzige, wo es schon so Besetzungspläne Pläne dafür gab eigentlich. Nee. Also Soderbergh hat sich da schon Gedanken gemacht. Es gibt ja noch zwei andere quasi große Rollen in dieser ganzen Kleopatra-Lebensgeschichte, weil Kleopatra hatte ja nacheinander quasi als Liebhaber die zwei mächtigsten Männer der Welt. Also Julius Caesar und dann eben später Marc Anton.
Als Julius Caesar schon abgestochen war.
Genau. Und Julius Caesar hätte Ray Winstone gespielt.
Ein Charakterdarsteller? Ich weiß nicht, ob du ihn im Kopf hast.
Ich nicht wirklich, ehrlich gesagt.
Ich finde den fantastisch. Ist ein richtig, richtig toller britischer Schauspieler. Jetzt so in seinen 60ern, würde ich sagen. Mhm. Den kennt man aus Sexy Beast zum Beispiel, diesem Gangsterfilm mit Ben Kingsley, wo Gandhi auf einmal böse ist. Das ist ein fieser Film. Okay. Und da sieht man Ray Winstone zum Beispiel in der Anfangssequenz so am Pool rumliegen, in so einer sehr knappen gelben Badehose. Und das finde ich ist sehr gut für den, so, um den zu verstehen. So ein Typ, derber Kneipenschläger in London. Mit dem würde ich mich nicht anlegen wollen. Aber der ist jetzt nicht so der Typ, den ich für einen sinnlichen, sympathischen Liebhaber besetzen würde.
Ja, aber ganz ehrlich, also sinnlich und sympathisch ist ja Caesar auch nicht wirklich als Typ. Caesar hat eine gewisse Grundbrutalität als Charakter,
finde ich. Ich sehe immer den aus Asterix. Ich sehe den großen, dünnen Mann mit der Hackennase.
Ja, aber ich meine, ich finde, Caesar hat schon, also Caesar als jemand Brutales zu besetzen, finde ich eigentlich eine gute Idee. Vor allem im Kontrast dazu, weil wer ja dann Marc Anton hätte spielen sollen, das wäre nämlich Hugh Jackman gewesen.
Und super sexy, fantastischer Typ, auf okay. jeden Fall. Und wir haben aus dieser Besetzung auf jeden Fall sofort unsere Schlussfolgerungen gezogen. Denn wie Klaus ja sagt, Caesar als so ein brutaler Typ, so, das heißt, die großen Romantikballaden werden nicht zwischen Kleopatra und Caesar stattfinden.
Da ist er überhaupt nicht fähig dazu.
Kann ich mir nicht vorstellen. Die großen romantischen Emotionen sind also eher zwischen Marc Anton, also Hugh Jackman, und Kleopatra, also Catherine Zeta-Jones. Weil Hugh Jackman ganz einfach so dieser Hollywood Leading Man ist. Ne? 2008 vor allem, sieht blendend aus, kann alles gut. Und ich glaube dann eben, diese Affäre zwischen Kleopatra und Caesar wäre dann bei Soderbergh vielleicht eher so als politische Liaison rübergekommen, oder? So was man aus Kalkül macht, nicht so sehr aus Erotik / Romantik.
Genau, und das ist natürlich jetzt, finde ich, für den Rock-Oper-Part jetzt nicht so interessant, sondern was man da ja haben will, ist ja großes Gefühl. Also zum Beispiel jetzt, was weiß ich, es gibt ja immer die große traurige Ballade und Marc Anton liefert uns da zum Glück, also der historische Marc Anton liefert uns wirklich eine Steilvorlage. Das kann man gar nicht anders sagen.
Ja. Marc Anton wählt den Freitod, als ihm klar ist, dass er gegen Octavian in Rom nicht gewinnen kann, den Bürgerkrieg. Er fühlt sich von Kleopatra verraten und ihm wird auch noch gesagt, dass Kleopatra selbst sich schon umgebracht hat, was sie dann gar nicht gemacht hat. Aber also auf jeden Fall hochdramatisch und er stürzt sich ins Schwert. Und er hat natürlich unsere Studiomusiker und große, große Melancholiker, Till Krause und Ron Schickler, sowas von inspiriert.
Okay, versuchen wir einfach nochmal einen.
Und du endest auf D-Moll, oder was?
Natürlich ist es D-Moll.
Was soll es sonst sein?
What's left for me? Lost every single war. What's left for me? Stripped down to the core. What's left for me? I'm dying in your arms. What's left for me? Ever longing for your charm. That's left for me.
Das ist nicht mehr ganz Guided by Voices, gell?
Ja, aber wenn man so einen Steinway-Flügel hat, muss man schon verstehen, dass es da einem durchgeht. Ich finde aber die Gitarre super, ne?
Ja.
That's left for me.
Oh Mann.
Klaus hat schon gesagt, so ein bisschen haben wir Guided by Voices aus den Augen verloren, das stimmt. Aber ich finde, ein Musical, das von Lo-Fi Titeltrack zu irgendwie Leonard Cohen driftet innerhalb von wenigen Minuten. Applaus für Ron Schickler und Till Krause.
Ja, es ist wirklich, wirklich großartig. Ich bin noch ganz angefasst von diesem sehr tragischen Moment des Todes hier von Marc Anton und wo wir schon in dieser Stimmung sind, jetzt noch die Frage, um die es ja bei uns immer so ein bisschen geht, warum ist denn dieser Film dann gestorben?
Das hast du jetzt wirklich mit graben Stimme gefragt. Bin ich selber schon ganz, ganz traurig. Die Antwort ist aber ganz schnöde, lieber Klaus.
Geld.
Es ist tatsächlich, nee, es ist einfach, Hugh Jackman hatte dann keine Zeit.
weil er Wolverine
gemacht hat. Wolverine!
Ja, auch zu Recht. Also ganz ehrlich, ich meine, wie geil sind denn bitte diese Wolverine-Filme?
Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Wolverine-Fan und von Logan, ich habe nie mehr geweint als beim Logan-Film. Hugh Jackman hat tatsächlich einfach gesagt, Terminschwierigkeiten, er kriegt es nicht hin. Ob das stimmt, weiß man nicht. Anscheinend ist es an ihm eben gescheitert. So ist es. Aber du hast natürlich völlig recht. Karrieretechnisch hat sich's für Hugh Jackman durchaus ausgezahlt.
Ja, und auch ganz ehrlich, also so gern ich das jetzt gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich dafür auf zum Beispiel irgendwie Logan verzichtet hätte gerne.
Er hätte das ja auch sich selbst umbringen können als Marc-Anton mit den Wolverine-Krallen. Aber auf mich hört ja nie jemand. Na klar.
Ganz, ganz, ganz komisch, ja.
Und übrigens, wir haben noch was, damit sich das hier quasi der Kreis schließt. Ray Winstone, der brutale Cäsar, den er gegeben hätte in Kleopatra, hat auch noch einen großen Musical-Moment übrigens bekommen. Nicht als Julius Cäsar, aber als Growl Tiger in Cats.
Oh Gott.
Also es war keine würdevolle Rolle, aber besser immer noch als Gandalf, der da auch singt. Das war nie im Kino heute, in der Musical Edition, möchte ich sagen. Ich freue mich auf. Nächste Staffel machen wir wieder eins.
Ja, und wie elegant du jetzt diesen Dings wieder zu Cats gemacht hast. Wahnsinn.
Ist gut, ne? Gelernt ist gelernt, wie man bei uns in Augsburg sagt. Dankeschön fürs Zuhören. Klaus Uhrig bei mir hier im Studio und wir werden jetzt mit Jazz Hands aus dem Studio gehen.
Kennt es Leute, Jazz Hands?
Jazz Hands, klar. Ich komme nochmal mit Jazz Hands zurück. Wenn ihr Fans von uns seid, dann lasst uns doch bitte eine Bewertung da. Schreibt auch noch ein paar nette, hoffentlich, Zeilen dazu und sagt es euren Freunden und Verwandten. Oder schreibt uns eine E-Mail, nieimkino@br.de, in einem Wort geschrieben, also der Teil nie im Kino. Das ist ein Wort, @br.de. Und vor allem abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge von Nie im Kino. Das ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert haben das Ganze Klaus Uhrig und Fabian Zweck. Die Musik komponiert und performt haben Till Krause und Ron Schickler. Folgt ihnen auf allen Kanälen und schickt ihnen Herzchen. Ich bin Christina Wolf und sage Tschüss.